Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen.
Und schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist André Bayer. Thema heute: gekündigt zum Glück. Eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses kann für die Menschen eine Lebenskrise bedeuten. Wie gehe ich mit einer Kündigung professionell um? Was sind danach entscheidende Schritte? Wo kann ich Hilfe suchen? Und was können Unternehmen daraus lernen? Über diese Fragen und noch viel mehr möchte ich heute sprechen mit Eberhard Uphoff. Er ist waschechter Friese, hat an der Universität Passau und in Spanien und den USA studiert. Er hat langjährige Erfahrung als Marketing- und Vertriebsleiter und dabei erfolgreich eine internationale Marke aufgebaut. Heute berät er als Trennungsexperte Fach- und Führungskräfte, die ihren Job verlieren werden oder verloren haben. Darüber hinaus ist Eberhard Buchautor und ist zu Hause am Chiemsee. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast, Eberhard Uphoff, online dabei. Hallo Eberhard.
Hallo André, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.
Ja, möchtest du dich ganz kurz mit deinen eigenen Worten vorstellen?
Sehr gerne. Du hast schon so vieles Schöne über mich gesagt. Da brauche ich fast nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin 50 Jahre alt, lebe mit der Familie am schönen Chiemsee, bin eigentlich schon seit 1995 in Bayern, bin hier dann hängen geblieben. Und die Themen, mit denen ich zu tun habe, sind Thema Führung, Change, also viel Veränderung auf allen Ebenen, wie wir es gerade erleben. Und meine Herzensthemen sind Emotion, der Mensch, vor allen Dingen in der Arbeitswelt 4.0, die jetzt in großen Schritten auf uns zurollt.
Prima. Du hast ein Buch im letzten Jahr geschrieben und das heißt Gekündigt zum Glück. Das Mutmachbuch für den Neustart. Wie ist das Buch entstanden, Eberhard?
Das ist eine sehr schöne Frage. Das Buch ist entstanden, nachdem ich selber meinen Job verloren habe. Das war 2015. Und das war der Auslöser, mich stark mit den Themen Kündigung, Trennungskulturen, Unternehmen, menschlicher Umgang miteinander und so weiter tief auseinanderzusetzen. Und letztendlich ist daraus das Buch entstanden.
Mhm. Wie hast du das betriebliche Umfeld unmittelbar vor deiner Kündigung empfunden?
Das ist ja sehr spannend. Also bei mir hat sich die Kündigung schon lange vorher angebahnt. Ich habe die Anzeichen nicht erkannt. Und das System hatte sich innerhalb eines Jahres komplett verändert. Es ging damit los, dass neue Teamkollegen ins Boot gekommen sind rückblickend könnte ich sagen, Anhänger der dunklen Triade, also jemand mit einer stark narzisstischen Charakterzügen. Und das hat dazu geführt, dass plötzlich aus einer offenen Vertrauenskultur eine Misstrauenskultur entstanden ist. Und da hat dann keiner mehr was gesagt, alle haben nur noch zugeguckt und geschaut, was passiert jetzt hier. Und wie habe ich es empfunden kurz vorher? Da war viel Druck im Kessel, vieles, was so zwischen den Zeilen stand, was nicht ausgesprochen wurde, ganz viel Unruhe, Spannung, Druck. Mhm. So würde ich das mal beschreiben, ja. Mhm.
Kannst du uns jetzt erzählen, wie dein Kündigungsgespräch abgelaufen ist?
Ja, genau. Und an dem Tag kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da gab es nämlich bei uns immer ein Monatsmeeting mit der gesamten Mannschaft. Ich habe damals ja für eine kleine Firma gearbeitet, 50 Personen. Und da gab es morgens noch ein Monatsmeeting, da wurden die Zahlen vorgestellt. Und da hatte ich tatsächlich noch, nach 5 Jahren, wo ich da war, 30% Umsatz plus in meinem Geschäftsbereich. Und an dem Dienstagnachmittag um 2 Uhr hatte ich immer mit meinem Chef das Wochenmeeting. Und dann bin ich dahin und dann saßen plötzlich zwei Geschäftsführer da. Da wusste ich schon, irgendwas ist anders. Und das war im November, das weiß ich auch noch. Und dann waren die ersten Worte: wir trennen uns von dir. Und das war schon fast alles. Und dann ging bei mir, dann setzte wirklich so eine Schockstarre ein. Ich war wirklich geplättet. In dem Moment, ich wusste nicht, ich war wirklich sprachlos, ich war, mir war kalt, ich war wie gelähmt. Und in mir ging tatsächlich so ein Dialog ab. Also das haben die natürlich von außen gar nicht mitbekommen. So was jetzt? Also man hat ja so eine selektive Wahrnehmung in dem Moment auch. Also dann haben die das nochmal wiederholt. Wir trennen uns von dir, hat der eine gesagt, der andere sagte gar nichts. Und irgendwann habe ich plötzlich gemerkt, ich muss jetzt hier raus. Ich bin dann, die wollten, dass ich irgendwas unterschreibe dann noch, habe ich natürlich nicht gemacht. Bin dann wie ferngesteuert zu meinem Büro, was gleich nebendran war. Hab dann erstmal auf dem Bildschirm gestarrt, habe dann meine Sachen zusammengepackt, bin nach Hause gefahren. Also das war schon, ja.
Was ist das für ein Gefühl? Ist es eine Leere?
Ich war auf der einen Seite überfordert, ich war befreit, weil ich wusste, endlich kommt hier Bewegung ins Spiel, endlich ist das jetzt vorbei. Weil da war ja so viel im Vorfeld nicht ausgesprochen worden. Das war eine sehr komische Stimmung vorher. Da geht, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist bei jedem, glaube ich, ein bisschen anders. Man ist so, es zieht dir den Boden unter den Füßen weg. Also meine Frau war gerade mit meiner Tochter, die waren gerade ein paar Tage weggefahren mit Freunden. Und ich war allein zu Hause. Und ja, man ist wie ferngesteuert, wie ferngesteuert.
Und das hast du ja auch in deinem Buch. Also, du hast ja sehr viele Menschen hast du interviewt, die gekündigt wurden. Und von welchen Emotionen beziehungsweise emotionalen Achterbahnfahrten kannst du da berichten von den einzelnen Interviewpartnern?
Ja, also erstmal, genau, das war meine eigene Geschichte, hat mich dann irgendwie dazu gebracht, auch das Gespräch mit anderen zu suchen und andere Menschen zu befragen, wie es denen ergangen ist in ihrem Prozess. Und da sind, also je nachdem, wie auch die Vorgeschichte ist, ist die Achterbahn der Gefühle komplett unterschiedlich. Manche haben ganz viel Wut, weil der Chef nicht im Gespräch ist, im Trennungsgespräch, sondern jemand anders vorschickt und sich verleugnen lässt. Jemand anders ist super emotional, also nah an den Tränen. Weil der geliebte Job verloren geht. Der andere sieht das ganz nüchtern, der ist gar nicht überrascht, der verhandelt vielleicht oder ein anderer blockt ab. Ein anderer reagiert mit Aggressionen. Wenn man sich mit der Veränderungskurve beschäftigt, merkt man ja auch, dass es ganz typische Phasen gibt. Manche sind einfach deprimiert, enttäuscht, andere wollen es nicht wahrhaben, sind sehr wütend oder traurig oder ja, fühlen sich leer oder haben das Gefühl, sie müssen jetzt Rache üben. Also das ist ganz, ganz, ganz individuell. Und ein langer Weg, wenn auch die Trennung nicht gut gemacht ist, dann ist immer die Gefahr, dass Fragen offen bleiben. Und wenn das so ist, dann braucht man länger vielleicht auch, um diesen ganzen Prozess gut zu durchleben und auch wieder positiv nach vorne zu schauen.
Das hört sich ja schon fast so an, wie du es gerade beschrieben hast, dass es schon fast ein Ausbrennen dann auch ist. Ja, dass man sich also nicht mehr wertgeschätzt fühlt für diesen Arbeitsbereich, den man eben halt jahrelang geleistet hat. Und dass man dann kurz davor steht, im Endeffekt auch schon in die Krise dann zu kommen, um vielleicht sogar einen Anfang einer Depression zu erfahren. All das ist ja eben möglich, wie du es gerade berichtet hast.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, wie hat sich das bei dir angefühlt, beziehungsweise wie lange das gedauert, diese Krise?
Oh, hat bei mir lange, lange gedauert, weil bei mir war es ja so, bei mir hat es zu einem kompletten Vertrauensverlust geführt. Also Vertrauensverlust, Vertrauen in meine Kollegen und auch in die Geschäftsführung. Zu sehen, also ich hatte mir nichts zu Schulden kommen lassen. Mein Fehler war vielleicht, dass ich hätte viel früher auf den Tisch hauen müssen und sagen müssen, hey Leute, so geht es nicht hier. Was mich so wirklich erschrocken hat, war, dass auch mein Chef, mit dem ich damals lange Zeit gut zusammengearbeitet habe, dann zu so einem eiskalten Fisch mutiert ist. Der hat mich vom Anwalt belogen, hat mir versucht, eine Abmahnung anzuhängen. Und das konnte ich nicht so gut verknusen. Also das fand ich schon richtig krass. Und auch, wie mit mir umgegangen wurde. Ich glaube, das war für mich so richtig unter aller Kanone. Also ich wurde wirklich wie so ein Schwerverbrecher behandelt. Ich habe Hausverbot bekommen. Meine Kollegen, die hatten Angst, mit mir zu sprechen, haben mir gesagt, du Eva, das ist besser, wir telefonieren jetzt nicht mehr, weil der Geschäftsführer kriegt das ja alles mit vielleicht. Ich wurde ja, die Kollegen haben mich gemieden bei Facebook. Nur ein paar wenige Verbündete haben noch mit mir Kontakt gehabt per WhatsApp oder wir haben uns irgendwo getroffen, heimlich. Also das war schon wirklich wie im falschen Film. Also das glaubt dir kein Mensch. Und wenn dir jemand, wenn man sagt, ach komm, du hast doch sicherlich dir was zu Schulden kommen lassen. Nein, habe ich nicht. Manchmal, es gibt Fälle, wo man einfach, wer schon mal mit Narzissmus zu tun gehabt hat oder mit Psychopathen, der weiß, diese Menschen kennen keine Reue, die lassen dich über die Klippe springen und haben kein Schuldgefühl dabei. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, das muss ich ganz ehrlich mir auch eingestehen, nach 5 Jahren gab es für mich in der Firma keine Weiterentwicklung mehr. Ich war ja ab diesem Geschäftsbereich geleitet als Vertriebs- und Marketingleiter. Die nächsthöhere Stufe wäre die Geschäftsführung gewesen. Nun war das nicht mein Unternehmen. Also hätte ich selber woanders hingehen müssen, um vielleicht dort einen neuen Posten anzunehmen. Oder das Unternehmen hätte für mich eine andere Rolle noch gefunden. So hat sich es aber eben nicht entwickelt und ich hätte selber die Reißleine ziehen müssen. Man muss natürlich dazu sagen, nach 5 Jahren aufs Land gezogen, Haus gekauft, Familie, was aufgebaut, da dann zu sagen, ich gebe jetzt hier alles auf und das überlegt man sich dreimal, wäre vielleicht besser gewesen im Nachgang. Ja,
ja. Ja. Am Ende ist man immer schlauer.
Aber hat aber gerade zu einer großen Krise letztendlich geführt.
Ja, wie du es beschreibst, ist ja gekündigt fast wie eine ansteckende Krankheit. Ne? Keiner will mit einem etwas mehr zu tun haben. Hoppla, ich stecke mich an. Ne? Ich bin da vorsichtig, ich will meinen Job unbedingt behalten. Obwohl das ja auch ein persönlicher, privater Kontakt. Man baut ja auch in einer Firma eine Community auf, wo man eben halt nicht nur beruflich mit zu tun hat, sondern auch vielleicht auch privat. Ja? Was natürlich auch immer wieder förderlich im Grunde ist für ein Unternehmen, wenn man sich privat auch gut versteht. So sehe ich das. Wie bist du denn da herausgekommen, Ewert? Aus dieser Krise.
Also ich bin da rausgekommen, aus dieser Krise bin ich rausgekommen, indem ich also erstmal mich selber ganz tief mit mir auseinandergesetzt habe. Das heißt, ich habe wirklich überlegt, ich habe das einfach reflektiert, die ganze Geschichte, geguckt, was hat es auch mit mir zu tun? Das ist das Allerwichtigste, weil wenn man sich verändern möchte, geht es nur über einen selber. Dann muss man mit sich selber in den Spiegel schauen und gucken, was hat man selber dazu beigetragen. Das war ganz wichtig, sich selber auseinanderzusetzen. Dann also viel auch Unterstützung geholt, mit anderen gesprochen, das auch offen damit umzugehen. Das war aber ganz wichtig. Ich habe dann vor allen Dingen auch ich hatte selber heftigste Aggressionen, heftigste Wut, heftigste Gewaltfantasien, heftigste Rachegefühle, die konnte ich gar nicht steuern. Und ich habe aber schon immer, seit ich klein bin, habe ich auch sehr viel Sport gemacht. Und über die Bewegung und über ganz viel Sport habe ich es geschafft, diese wirklich heftigen Emotionen, die wie eine Welle durch den Körper strömt und kommt und geht, habe ich wirklich geschafft, über mehrere Monate diese Energien zu lindern. Weil diese Wut ist ja entstanden, weil es keine Kommunikationsplattform mehr gab und ich ein Kopfkino hatte und keine Antwort mehr auf meine Fragen bekommen habe, nach dem Warum. Warum passiert das jetzt hier eigentlich? Warum passiert das? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das hat mindestens ein Jahr gedauert, bis ich da für mich ein bisschen auf den grünen Zweig gekommen bin. Ich habe dann zwischendurch immer wieder aus der Firma beim Einkaufen oder ne, ehemalige Kollegen getroffen. Das war dann immer, oder mit Händlern zu tun gehabt, die mir erzählt haben, was da passiert im Unternehmen. Ich fühlte mich ja sehr verbunden. Also es ging darum, in der Verarbeitung auch diese Verbundenheit zu lösen und loszulassen. Dann habe ich natürlich überlegt, wie geht es dann, also man ist ja, am Anfang ist man ja erstmal mit der Vergangenheit beschäftigt und dreht da jeden Stein um und guckt. Dann gab es nochmal einen richtigen Tiefpunkt, wo eine Messe war, auf der ich immer gewesen bin mit dem Team, haben wir einen großen Messeauftritt organisiert, es fand alle 3 Jahre nur statt. Und in dem Jahr plötzlich ohne mich, das dann auch zu sehen auf den Bildern, das war schon nochmal ein Schmerzpunkt. Und irgendwann musste ich mich tatsächlich bewusst entscheiden, gehe ich jetzt wirklich am Ende vom Tal der Tränen unter oder entscheide ich mich jetzt wirklich, das einen Haken dran zu machen, ohne vorne zu gehen. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Und habe natürlich zwischendurch mich beworben woanders und habe ausgetestet, ist das was für mich? Also kann ich mir das vorstellen? Also ich hätte bei einer Firma als Gesellschafter einsteigen können selber. Ich hätte wieder als Vertriebsmarketingleitung einsteigen können. Habe dann immer gemerkt, das juckt mich irgendwie nicht mehr so in der Form. Und was mich dann gejuckt hat, war tatsächlich, was Eigenes aufzubauen. Ja, und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich dann bei der Markenberatung gelandet bin. Und 2017 war das, im April. Und dann daraus ist dann der Slogan, ich wurde gefeuert zum Glück entstanden. Und dann ging es los.
Ja, also das heißt, man braucht schon seine Zeit, wenn man viele Jahre im Unternehmen gewesen ist, wird gefeuert, also vor die Tür gesetzt. Ich glaube, man braucht erstmal Zeit, um zu reflektieren, wie du auch gerade sehr schön gesagt hast, um sich erstmal zu finden und sagen, was will ich denn überhaupt? Wie will ich die nächsten Jahre überhaupt arbeiten? Das haben wir auch sehr schön mit unserem Portal Hidden Candidates, dass man sagt, wo liegen deine Werte denn überhaupt? Was willst du überhaupt? Und das braucht erstmal so einen Reifeprozess dann auch irgendwo. Sicherlich sagt man, wenn die eine Tür zuschlägt, geht die andere auf, aber die muss erstmal zuschlagen. Also ich glaube, man muss erstmal einen Haken dran machen, sagen, jetzt ist das wirklich für mich auch beendet. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig dabei.
Auf jeden Fall. Das hat ganz viel mit den Werten zu tun. Und das hat tatsächlich, also ich glaube gerade, wenn man, so wie bei mir auch, 40 plus ist, man hat schon beruflich einiges erreicht. Man ist nicht mehr so in diesem, ich muss mich jetzt Sturm und Drang Zeit, sondern man schält plötzlich mit Anfang 40 für sich mehr heraus, was will man eigentlich wirklich? Wofür steht man? Wenn ich jetzt, welche Werte sind wichtig für mich? Und das ist natürlich ein Reifeprozess und oftmals ja, sind wir nicht bereit, selber aus der Komfortzone zu gehen. Und dann, wenn wir gezwungen werden, ist natürlich dann der Fall schmerzhafter unter Umständen. Es lohnt sich trotzdem, sich damit auseinanderzusetzen und sich aus diesen ganzen Systemen zu lösen für sich, weil die große Chance liegt darin, tatsächlich dann auch beruflich einen Platz zu finden, der vielleicht ja, der Lebensphase besser entspricht, der den eigenen Werten besser entspricht, den eigenen Interessen besser entspricht. Bei mir, ich war ja Vertriebler, ich habe nachher auch gemerkt, jedes Jahr immer den Zahlen hinterher zu rennen und nur an den Zahlen gemessen zu werden, war mir irgendwann auch zu blöd, ehrlich gesagt, wo ich gemerkt habe, nee, das kann's doch nicht sein. Und viele verharren in den Strukturen, wo sie sind, weil sie denken, ach, ich bin schon 25 Jahre da, ich bin jetzt praktisch unkündbar, sind todunglücklich, aber sind nicht bereit, den goldenen Käfig zu verlassen, weil der natürlich auf der anderen Seite auch gutes Geld bringt. Vielleicht hat man Familie und Haus abzubezahlen, man ist so ein bisschen abhängig davon. Und zum Glück konnte ich mich aus diesem System lösen für mich. Vielleicht wäre ich sonst krank geworden. Es ist ja so, wenn man gegen seine Natur geht, für mich war es so, ich hatte natürlich einen heftigen emotionalen Prozess, aber ohne dem würde ich nicht dastehen, wo ich heute bin und könnte mich so in Projekten einbringen, wenn ich nicht meine eigene Erfahrung gemacht hätte und auch bereit bin, auch Dinge zu enttabuisieren. Also Arbeitslosigkeit und Kündigung und das, was ich erlebt habe, erleben ja ganz, ganz, ganz viele. Also viele, die angestellt waren, die haben vielleicht schon erlebt, plötzlich ist der Chef weg von heute auf morgen und keiner weiß, wo er ist und keiner erfährt, was war da jetzt eigentlich. Und keiner kommt auf die Idee, sich mal zu fragen, was das mit den Mitarbeitern eigentlich macht, wenn da so sich sowas einschleicht, dass sie sich auch fragen könnten, bin ich der Nächste, dem das passiert? Und ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Das hat ja Auswirkungen aufs gesamte System. Und in meinem Fall, die Firma hat es ja ganz doll um die Ohren gehauen bekommen, weil der Typ, der da so, ich sage ja mal, nach Robert Beetz, mein Arschengel, ne, so auf meine Knöpfe gedrückt hat. Der ist dann selber aufgeflogen nach einer Weile. Die haben selber sehr großen wirtschaftlichen Schaden erlitten. Und es ist natürlich traurig, wenn man so sieht, was man so mit Herzblut aufgebaut hat, wie das innerhalb von kurzer Zeit wieder kaputt gemacht wird. Aber okay, das ist nicht meine Firma, da muss man sich auch von lösen letztendlich dann.
Ja, klar. Wir haben als Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir Kandidaten, wir haben Führungskräfte, wir haben aber auch Unternehmer. Ich würde ganz gerne mal kurz die Seiten mal einfach mal wechseln und folgende Frage stellen. Ist die Kündigungskultur, Eberhard, verbesserungswürdig in Deutschland? Sprechen wir von einer vielleicht Kündigungsunkultur? Wie ist deine Einschätzung?
Ja, das ist eine spannende Frage. Es gibt nämlich eine Studie von Kienbaum aus dem Jahre 2016 und die besagt, dass 70% der Unternehmen in Deutschland keine Trennungsstrategie haben. Und das ist schon sehr bezeichnend. Ich war jetzt gerade selber in einem Projekt, wo es darum ging, mit Führungskräften Trennungsgespräche zu führen. Und habe selber erkannt, wie wichtig das tatsächlich ist, weil das so ein Thema ist, wo dann die Emotionen hochschlagen können. Keiner möchte so unangenehme, schwierige Gespräche führen. Es gibt so zwei Grundrichtungen, was die Trennungskultur anbelangt. Das eine ist tatsächlich, dass ein Unternehmen bewusst sagt, wir legen Wert auf einen menschlichen Umgang miteinander, fairen Umgang. Machen wir uns nichts vor, auch gerade jetzt in Corona-Zeiten. Ja, Kündigungen kommen täglich vor. Die Frage ist immer, der Ton macht die Musik. Wie gehe ich mit den anderen um? Und ich sage dann auch immer, behandle den anderen so, wie du selber behandelt werden möchtest. Auf der einen Seite hat man viele gute Unternehmen, die machen das auch gut. Auf der anderen Seite gibt es, ich habe ja diese Interviews, führe ich ja selber anonymisiert, was mir da zu Ohren kommt. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Also das ist dann wirklich unanständig. Da wird noch oben drauf gehauen. Ich habe auch jetzt gerade wieder eine Meldung bekommen von einer Frau, die hat einfach per Post am Ende ihrer Probezeit einfach einen Brief bekommen, du bist gekündigt. Kein Wort, kein Nichts. Also das ist auch nicht gut fürs System. Das ist nicht, gerade in Zeiten von Employer Branding, wo es darum geht, auch für die Unternehmer sich gut darzustellen und um gute Fachkräfte zu buhlen, hinterlässt das kein. Ja, ist es nicht gut fürs Image und für den Bekanntheitsgrad vom Unternehmen.
Das heißt, negative Dinge werden einfach weggeschoben und so einfach wie möglich gemacht, per Brief einfach und Tschüss, ohne etwas Persönliches mitzugeben. Das stellst du fest.
Ja, das ist sicherlich eine Tendenz und das ist ja weit verbreiteter, als man denkt. Dass sowas immer wieder vorkommt.
Wie werden sich denn in Zukunft die Arbeitsbedingungen ändern? Was meinst du?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, wenn man so anschaut, was jetzt gerade passiert insgesamt am Arbeitsmarkt. Für mich ist immer die Frage, bewege ich mich in einem Arbeitgeber- oder einem Arbeitnehmermarkt? Man sieht ja jetzt schon, Arbeitnehmermärkte sind so Bereiche wie Handwerk, Pflege, IT, so pauschal jetzt gesagt, wo wirklich händeringend auch nach guten Kräften weiterhin gesucht wird. Da hat natürlich dann der Arbeitnehmer gute Verhandlungschancen, wenn er sich bewirbt oder auch, wenn es darum geht, den Mitarbeiter zu binden. Ich habe jetzt ein sehr schönes Beispiel von einem Mandantin, die auch im Buche ist. Die kam aus dem Automotive-Bereich IT, hat tatsächlich auch hochqualifiziert, hat dann Abfindungsvertrag unterschrieben und ist dann hat zwei, drei Bewerbungen genommen worden im anderen Bereich. Und mit der habe ich dann ein halbes Jahr später wieder telefoniert und die erzählte mir, wie sie als Mitarbeiterin wirklich sehr gut behandelt wird, dass es Maßnahmen gibt, sie als Mitarbeiterin zu binden und zu fördern und weiterzuentwickeln und auch so, dass das mit der Familie vereinbar ist. Also die hat es gut erwischt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz viele andere Bereiche, wo Arbeitgebermarkt ist, wo viele Bewerber sind. Und da, wo viele Bewerber sind, wird man austauschbar. Und da hat dann natürlich der Arbeitgeber, sage ich mal, das Hütchen auf. Und nichtsdestotrotz, wenn man, wir sprechen ja auch von demografischen Übergang in den nächsten Jahren, tatsächlich von, ja, dass immer weniger gute Kräfte hinterherkommen. Da müssen sich, also es gibt beides. Es ist auch eine Frage, eine Generationenfrage. Wenn ich überlege, dass jetzt wirklich eine ganz andere Generation oder andere Generationen hinterherkommen, die vielleicht ganz andere Werte verkörpern. Wenn man so überlegt, keiner will mehr Chef werden und viele wollen Work-Life-Balance haben, dann und die jungen Leute, ich pauschalisiere natürlich jetzt ein bisschen, weil es gibt alles in allen Varianten, die dann einfach sagen, mache ich einfach nicht. Oder damit lockst du mich nicht mehr hinter dem Ofen hervor, dann sollten die Unternehmen wirklich sich überlegen, wie wollen sie in Zukunft mit ihren Mitarbeitern umgehen. Also es sind spannende Zeiten, weil wir gleichzeitig am Anfang von Arbeitswelt 4.0 stehen. Das heißt Digitalisierung, das heißt Automatisierung. Ja, also das ist so, und das wird sich in unterschiedlichen Branchen auswirken. Wir sehen gerade Automotive im Moment, Elektromobilität, Technologiewandel. Es sind spannende Zeiten und man kann auch den Menschen, die jetzt auf Jobsuche sind, einfach nur die Empfehlung geben, schau genau hin, wie sich die Märkte entwickeln, wo sind Wachstumsmärkte und passt das auch mit deinen eigenen Werten überein. Natürlich jetzt, wo in so Umbruchphasen, in so Krisenzeiten, da fallen dann die Masken und da gibt's wahrscheinlich auch mal sehr hart mit harten Bandagen gekämpft. Darum geht es auch hinzugucken und auch sich selber zu fragen, wo will man auch arbeiten? Will ich für ein börsennotiertes Unternehmen arbeiten? Dann muss mir aber auch klar sein, dass der Wert, der über allem steht, ist die Rendite, ist die Gewinnmaximierung. Das steht über allem. Da brauche ich nicht ankommen mit Nachhaltigkeit und mit wir haben uns alle lieb Kurs, das wird da nicht funktionieren. Dann muss ich mir gleich überlegen, will ich nicht lieber zu einem mittelständischen Unternehmen gehen oder zu einem kleineren Unternehmen? Da verdiene ich vielleicht weniger, aber vielleicht habe ich dort noch andere Werte, die auch gelebt werden und die vorgelebt werden von der Unternehmensspitze. Und da habe ich den Eindruck, viele gucken überhaupt nicht dahin. Also die wollen vielleicht einen Job haben, wollen 9-to-5 haben, wollen immer noch einen Chef haben und sehen sich als Befehlsempfänger. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, weil es immer mehr darum geht, auch Eigenverantwortung zu übernehmen. Wir werden sehen, es wird jetzt viele, viele unterschiedliche Richtungen und Tendenzen geben. Und ganz wichtig ist, dass ich als Arbeitnehmer selber mich frage, wer bin ich, wofür stehe ich, wie will ich arbeiten und wie erreiche ich das?
Ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Frage, die man eben halt auch, wenn man gekündigt wurde, was hatten wir ja vor ein paar Minuten schon geklärt, dass man sich erstmal Gedanken machen muss, auch bei einem Jobwechsel, auch wenn man unzufrieden ist und einfach wechseln möchte, dass man sich einfach mal eine Matrix oder einfach einen Zettel nimmt und sagt, wo will ich denn überhaupt hin, aufschreibt und dann erstmal so ein bisschen reflektiert und guckt, wo gibt es denn so etwas, bevor ich dann in die nächste Falle gerate. Und dann während der Probezeit, das ist ja auch für das Unternehmen, ist es ja auch nicht toll, wenn man da nach 3 Monaten sagt, ist ja auf beiden Seiten eine Probezeit für den Arbeitnehmer, aber auch für den Arbeitgeber, dass man sagt, jetzt wechsle ich wieder, ne? Dass man so was Nachhaltiges irgendwo doch dann Ausschau hält und dass ein längerer Prozess einfach da ist. Aber Ewart, erzähl doch mal, warum ist die Arbeitslosigkeit denn heute immer noch so ein Makel? Ich bin arbeitslos, als
Ganz
Beispiel.
einfach, weil wir natürlich, ja, das ist deshalb ein Makel, weil wir natürlich von klein auf lernen, dass sich alles um Leistung dreht. Wir sind in der Leistungsgesellschaft. Wir definieren uns über Leistung, über das, was wir geschaffen haben und für welche tolle Marke wir arbeiten. Darüber definieren wir uns. Wenn das plötzlich wegfällt, haben wir das Gefühl, wir sind plötzlich nichts mehr wert. Und dann schämen die Leute sich, weil sie dann auch denken, oh, das liegt jetzt an mir, ich bin schuld, dass das passiert ist. Und sie schämen sich und trauen sich nicht mehr aus dem Haus. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wenn man dann mal in andere Länder schaut, wie die USA, wo das Scheitern, ja, mehr dazugehört, dass man einfach sagt, dort gibt es auch nicht diese, diese Betreuung, sage ich mal, danach materiell, wenn man arbeitslos wird. Da macht man dann einfach einen Neuanfang und gut ist. Und bei uns ist es so, das wird sehr hoch aufgehängt. Und das wird sich ändern. Also durch zum Alltag ist auch vielleicht ein Stück Weg normal. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da hinkommen, dass wir sagen, ein Lebenslauf mit Brüchen ist völlig in Ordnung. Also ich glaube, gerade auch für mich, durch diese negativen Erfahrungen, das bringt uns am weitesten. Also ich hatte ja in dieser 5 Jahre, wo ich bei der Firma war, 4 Jahre waren wirklich sehr, sehr schön, viel aufgebaut, viele Erfolgsprojekte gehabt, viele tolle Momente auch gehabt. Das ist dann, wenn alles gut läuft, das ist ja okay, aber gerade wenn es mal nicht gut läuft, da geht es ja erst richtig los, dass man sich überlegt, okay, was, wie jetzt auch in Corona, jetzt ist da wirklich Krise angesagt, wie bewältigen wir das jetzt? Und daraus kann ich für mich am meisten ziehen, für meine persönliche Zufriedenheit, für meine persönliche Zukunft und so weiter. Mhm. Und so sehe ich das.
Ja, was hältst du denn von dem Wording, vielleicht das arbeitslos einfach mal zu streichen, sondern ich bin in der Neuorientierung, hört sich doch schon viel besser an.
Ja, das ist immer so, das ist immer die Frage, wie formuliere ich das, ne? Ist mein Glas halb voll oder halb leer?
Ja.
Und da sprichst du auch einen sehr schönen Punkt an, gerade so Neuorientierung, das heißt ja auch, es gibt so eine Übergangszeit, das vergessen auch die meisten. Wenn etwas gerade vorbeigeht, dann ist das Neue nicht gleich da, sondern dann gibt es eine Übergangszeit und die ist ganz, ganz wichtig, weil das ist so eine Reifezeit, so eine Orientierung, so eine Wartezeit, auch im Niemandsland. Manche halten es nicht gut aus, weil sie natürlich nicht sehen, was da jetzt vor mir als nächstes wartet. Und dabei ist es eine ganz, ganz wichtige Zeit, diese Zwischenwelten, um zu sich zu finden und um das Richtige für sich dann auch wieder zu entdecken. Und ganz wichtig ist auch, raus aus der Opferrolle, was auch immer dazu geführt hat, dass ich jetzt meinen Job los bin und wer vermeintlich schuld ist und so weiter, das bringt mich alles nicht weiter. Die wirklich vorsätzlich auch darauf aus sind, den Leuten die ihre Taktiken haben, um Leute loszuwerden, sondern letztendlich lande ich bei mir selber und muss gucken, wie ich für mich selber wieder auf die Beine komme. Das kann mir keiner dabei helfen. Ich kann mir Unterstützung holen, nur ich muss mich selber fragen, und das ist auch ein Stück Erwachsenwerden-Prozess, weg von, alle anderen müssen mir geben, geben, geben. Ich muss selber zusehen, dass ich auch jetzt in dieser Krise es schaffe, das Beste daraus zu machen und wieder gestärkt daraus hervorzugehen. So ist das Leben.
Ja, überhaupt, welche 3 Tipps hast du denn für Arbeitnehmer, die gekündigt wurden oder kurz davor stehen?
Ja, vorbereitet zu sein, für den Ernstfall, das heißt, dass ich, wenn ich merke, dass da was im Anmarsch ist, dass ich mir für den Notfall auch, dass ich einen Fachanwalt für Arbeitsrecht an der Angel habe. Am besten einem, wo ich weiß, da habe ich schon Gutes von gehört, da habe ich die Telefonnummer schon abgespeichert. Der ist auch verfügbar. Arbeitsrechtsschutz ist immer gut, das zu haben und auch da im Vorfeld zu prüfen, wann greift die genau, welche Fristen gibt es. Also ich brauche eigentlich so ein bisschen auch ein kleines Grundwissen über Arbeitsrecht, sage ich mal. Weil das ist gerade so, wenn es am Ende geht es ja nur noch ums Geschäft, dass ich da tatsächlich, wenn es mich so unerwartet trifft, dass ich nicht so kopflos bin und Fehler mache, sondern dass ich wirklich weiß, was zu tun ist. Und dann ist natürlich auch wichtig, Fristen zu kennen, dass ich weiß, man muss mich beim Arbeitsamt melden. Dann auch, dass ich frühzeitig auch schaue, habe ich meine Bewerbungsunterlagen auf Vordermann, habe ich früh genug ein Zwischenzeugnis beantragt. Solche Themen, also viel so Orga-Kram, um den man sich kümmern muss. Und gleichzeitig auch dass man sich Zeit nimmt, also dass man das Ganze gut abschließt, sagen wir mal so. Und dass ich selber bei mir aufräume, dass ich innerlich aufgeräumt bin, weil je schneller ich oder je besser ich innerlich aufgeräumt bin, umso leichter wird es mir fallen, einen Haken dran zu machen, Schlussstrich zu ziehen und wieder nach vorne zu gehen.
Und welche drei Tipps hast du für Arbeitgeber, für Unternehmen, die vor der Aufgabe stehen, kündigen zu müssen?
Also da würde ich den Tipp geben, auch vorbereitet sein, dass die Führungskräfte, die die Trennungsgespräche führen dürfen, dass die da vorbereitet reingehen, dass die sich wirklich Gedanken machen, dass sie zuhören, dass sie gut zuhören, dass sie sich mal in die Lage des anderen versetzen, dass sie vielleicht auch Interesse daran haben, eine Win-Win-Situation herzustellen, also dass beide mit erhobenem Kopf da rausgehen können, dass sie im Dialog sind, dass sie ansprechbar sind und dass sie offen und transparent kommunizieren. Und dass sie auch nicht die vergessen, die im Unternehmen verbleiben. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dass sie sich klar darüber sind, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Das ist dann ein Boomerang, der zurückkommt, wenn man das so heimlich, still und leise macht. Irgendwann kommt alles raus und dann schlägt es zurück.
Ja, das ist Karma, sage ich immer. Das ist Karma.
Ja, also ich habe es ja erlebt bei meiner alten Firma. Also ich hatte das Glück ja, dass ich dann meinen alten Chef nach ein paar Jahren wirklich wieder getroffen habe. Und den habe ich dann auf der Straße getroffen und gesagt, hey komm, lass uns zum Mittagessen gehen. Hat auch eingewilligt und ich hatte auch gemerkt, dass es dem auch irgendwie, hing dem das noch ganz schön nach. Weil der hat es ja auch ganz schön um die Ohren gehauen bekommen, so im Nachgang. Nicht wegen mir, sondern haben sie sich ja selber eingebockt. Und dann haben wir uns beim Mittagessen wirklich ausgesprochen und er hat sich sofort bei mir entschuldigt und hat es bereut. Und ich habe gesagt, hast du bereut, dass du mich rausgeschmissen hast? Ja, hat er bereut. Es war nie wieder so, nachdem du weg warst. Also es war für mich dann natürlich auch wirklich wie so eine Aussöhnung, wie so ein Vergeben können. Und danach war für mich Frieden in mir, absolut Frieden, dass ich auch das wirklich loslassen konnte. Und auch für ihn glaube ich, dass er für sich auch ein paar Dinge geklärt hat. Und das ist so, wenn man das Glück hat, noch sich dann so auszusprechen, auch wenn es ein paar Jahre später ist, dann klärt es nochmal ganz viel. Ist wichtig.
Welche Wünsche hast du denn für die Familienunternehmen, für den Mittelstand, für das Jahr 2021, Everhard?
Ja, das ist natürlich so, da wird es mir schon gleich schwer ums Herz, ne, wenn man so überlegt, was da gerade los ist. Oder mein Wunsch ist, dass die Firmen gut durch diese Krise kommen. Und wenn sie wirklich gebeutelt sind, dass sie, man sagt das ja so als im Bereich Resilienz, Ja zum Nein sagen, wenn man merkt, dass man, dass, also erstens, wenn man wirklich in einer sehr schwierigen Situation ist, vielleicht auch irgendwann die Entscheidung zu treffen, das Unternehmen aufzugeben, auch wenn es wirklich hart ist und schmerzhaft ist, auf der anderen Seite auch gut in der Kommunikation zu sein mit seinen Mitarbeitern, weil ich glaube, in der Krise zeigt sich das, wenn ich einen guten Draht zu meinen Kollegen habe und Mitarbeitern habe, dann sind die auch bereit, die extra Meile für mich zu gehen. Ne? Mhm. Wenn ich vorher einen guten Draht zu meinen Mitarbeitern hatte, zahlt es in der Krise nämlich aus. Und auch wirklich versuchen, nach vorne zu schauen und das Beste aus der Situation zu machen. Und ich weiß, wie schmerzhaft das sein kann, wenn man gezwungen wird, was aufzugeben, was man eigentlich geliebt hat. Und wie wichtig es ist, trotzdem nicht die Augen zu verschließen vor der Realität und dann auch Vertrauen zu haben, dass es für etwas gut ist und dass da was Gutes hinterherkommt. Und das ist eine große Kunst, Urvertrauen zu haben, weil Krisen erleben wir alle. Das ist der Lauf der Zeit auch ein bisschen. Wichtig ist, wie wir das bewältigen und da wieder rauskommen. Und das kann auch jeder Unternehmer nur für sich selber klären.
Ja, danke erstmal. Everhard, für dich als Eigenwerbung, wenn ich jetzt gekündigt wurde oder kurz davor stehe und ich brauche Tricks und Tipps von dir, bietest du solche Leistungen an? Beziehungsweise welche Leistungen bietest du zurzeit an?
Oh, das ist vielen Dank, dass du mich das fragst. Also ich deswegen habe ich auf der einen Seite mein Buch geschrieben, gekündigt zum Glück, weil ich habe sogar gerade hier, ich zeige es mal zeigen. Und das ist tatsächlich, ich hätte, oh, du hast es auch, ja,
Ich
schön.
habe es auch, ja.
Ich habe damals tatsächlich, als ich in diese Situation gekommen bin, habe ich mir gewünscht, so einen Ratgeber, so ein Mutmachbuch zu finden. Habe ich aber so nicht gefunden. Und deswegen habe ich, ja, das ist so ein Buch für Menschen in beruflichen Umbrüchen. Das ist das Erste, um mich auch, also mich und meine Arbeit kennenzulernen. Da mache ich immer ein Buchgeplauder einmal im Monat, wo ich über mein Buch spreche und über die Arbeitswelt und so weiter. Das ist kostenlos, da melden sich die Menschen für an. Das ist immer sehr schön, auch für mich immer da zu geben. Ich biete Gratis-Webinare an, was ist zu tun, wenn man seinen Job verliert. Ich biete Online-Workshops an, ich mache Vorträge, ich arbeite am zweiten Buch. Also ja, entweder kontakt@evahardupphoff.com oder auf meine Webseite gehen. Da sind meine Angebote drauf, evahardupphoff.com. Oder am besten mein Newsletter abonnieren, weil da berichte ich immer auch über aktuelle Angebote und, und. Also die Reise geht weiter.
Prima. Eberhard, herzlichen Dank. Ein wertvolles Mutmachbuch, ein Erfahrungsbericht aus erster Hand und eine Adresse, woran sich der ein oder andere wenden kann. Eberhard, du erhältst in den nächsten Tagen ein Paket von uns, nämlich mit dem Hidden Candidates Kaffeebecher und darauf steht: Du bist wertvoll.
Oh, klasse, vielen Dank.
Bespickt
Danke.
mit Espresso, also du bist wertvoll. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie ihn bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kollegen. Vielen Dank dafür. Weitere Infos zu Gekündigt zum Glück zu Eberhard Uphoff im Blog hiddencandidates.com. Bis dahin alles Gute. Ciao, Eberhard, und vielen Dank.
Dankeschön. Ciao.